Musik ist ein arithmetisches Exerzitium der Seele, wobei diese sich nicht bewusst ist, dass sie zählt. Dieser Satz ist leider nicht von mir, sondern von Leibniz.
Das Ende von etwas. Über einige Motive Wolfgang Hildesheimers zu seinem 100. Geburtstag. Von Christian Linder.
Was ist für Sie das größte Unglück?
Das, in dem wir schon zutiefst stecken.
Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
Unvorstellbar.
Ihr Lieblingsmaler?
Giorgione, Vermeer, Watteau, Tiepolo, Turner, Morandi.
Ihr Lieblingskomponist?
Mozart, Wagner, Mahler, Webern.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Collagieren.
Wer oder was hätten Sie sein mögen?
Der Maler des Jahrhunderts.
Ihre Lieblingsfarbe?
Das stumpfe Blau mancher nordnorwegischer Häuser.
Ihr Hauptcharakterzug?
Der Wunsch, über meinen Schatten zu springen.
Ihr größter Fehler?
Dass ich nicht über meinen Schatten springen kann.
Diese Antworten Wolfgang Hildesheimers im durch die zweimalige Beantwortung Marcel Prousts berühmt gewordenen Fragebogen gehören fast schon zum persönlichsten Bekenntnis, das Hildesheimer im Klartext der Autobiografie anzubieten bereit war. Ansonsten, vor allem hinsichtlich des Schattens, über den er nicht springen konnte, und der Frage, was in diesem Schatten verborgen war, verwies er auf seine Literatur, in der er allerdings alle individuellen Lebensspuren gerade zu verwischen versuchte und die darin entwickelten Fiktionen als allein mögliche Wahrheiten über seine Person ausgab. 1962 schienen diese Fiktionen aber erstmals verbraucht zu sein, so dass Hildesheimer in einem in diesem Jahr geschriebenen und ein Jahr darauf erschienenen und als vergebliche Aufzeichnungen deklarierten Prosatext nur noch das Verwehen einer Person innerhalb ihrer fast bis ins Nichts ausgedünnten Wahrnehmungen vorführen konnte. Ein Ich-Erzähler hat sich in einem Hotel am Meer einquartiert.
Mir fällt nichts mehr ein. Kein Stoff mehr, keine Fabel, keine Form, noch nicht einmal die vordergründigste Metapher. Alles ist schon geschrieben oder schon geschehen, wenn nicht beides. Ja, meist sogar beides. Daher ist alles alt. Und wenn es noch nicht geschehen ist, so wird das Geschehen wahrscheinlich gerade vorbereitet. Oder es geschieht, während ich dies schreibe, oder in 5 bis 10 Minuten und ist von dem Augenblick des Geschehens an alt und überlebt. Ich lege die Feder hin, stehe auf, nehme meinen Feldstecher, verlasse das Haus, ein Gasthaus, das mir ziemlich fremd ist, und gehe zum Meer. Ich sehe nichts, was ins Auge fällt. Alles ist waagerecht und geheimnislos. Vielleicht noch ein letzter Blick durch den Feldstecher. Aber inzwischen ist alles dunkel. Meer, Himmel, Strand und Landzunge. Es leuchtet auch kein einziger Stern, der mir etwas vermitteln würde. Und plötzlich bemächtigt sich meiner das Gefühl, als habe ich, zumindest hier, in diesem Raum aufgeräumt. Als habe ich selbst einem Drang nach absoluter Klarheit, nach unbedingter Übersichtlichkeit folgend, hier mit letztem Aufwand solch radikale Ordnung geschaffen, dass jetzt nichts mehr da ist. Ich habe alles verworfen, was zu finden war, und was ich verworfen habe, ist für mich unwiederbringlich verschwunden. Es hat auch nichts getaugt. Es war nichts als ein letzter, ausgelaugter Rest erschöpften Stoffes. Aller Stoff ist erschöpft. Ich gehe.
Nachhaltig angeregt durch das Erlebnis der Lektüre von Djuna Barnes Prosabuch Nightwood, das ihn so beschäftigte, dass er es sogar aus dem Englischen ins Deutsche übersetzte, Nachtgewächs, wagte Hildesheimer doch noch einmal einen Einsatz und schrieb mit dem 2 Jahre später, 1965, erschienenen Prosatext Tynset sein für viele bis heute bestes Buch. Von früh an ein erfahrener Schlafloser, erzählte er darin die Geschichte einer schlaflosen Nacht. Wieder ein Ich-Erzähler durchwandert seine Erinnerungen, soweit sie für ihn überhaupt erkennbar und greifbar sind, und verläuft sich immer wieder in dem Gedankengestöber seiner Lebensinventur, um sich am Ende immer nur in der vor Stille rauschenden Leere seines Raumes wiederzufinden. In den Ruhephasen seiner Expedition greift er zu Kurs- und Telefonbüchern, deren bevorzugte Lektüre er mit der wohltuenden Beschränkung auf das Wesentliche des Gegenstandes erklärt. Kein Wort, keine Zahl und kein Zeichen seien darin zu viel enthalten.
Jedes wahre Kursbuch bietet ausschließlich gültigen Tatsachenraum, die nur einer geringen Wandlung unterliegen, bedingt durch Jahreszeiten, deren es aber nur zwei gibt, Sommer und Winter. Kein Herbst und kein Frühling. Seine Symbole sind einleuchtend wie Bilder für Kinder, verstecken sich nicht, sind im Gegenteil Vorbedingung zum Verständnis des Buches, offenbaren sich in klaren Zeichen und strenger Ordnung. Jede Ankunftszeit und jede Abfahrtzeit steht für einen tatsächlichen, nachprüfbaren Vorgang, eine Ankunft, eine Abfahrt. Und mit jeder Zeile vergeht die Zeit, wechseln Zeit und Schauplatz des Geschehens. Und umgekehrt. Jede Reise ist eine Bestätigung der relativen Verlässlichkeit dieses Buches, dem kein anderes Motiv zugrunde liegt als eben diese Verlässlichkeit, ohne die es, wie es sehr wohl weiß, sinnlos wäre.
Das Kursbuch, das dem Ich-Erzähler in seiner schlaflosen Nacht in die Hände fällt, ist eines der norwegischen Staatsbahnen aus dem Jahr 1963. Und er liest darin die Namen der Orte Elverum, Tynset und Rødos, deren Bahnhöfe auf einer von Hamar nach Støren führenden Nebenstrecke liegen. Rødos kennt er von einem Foto, auf dem der Ort bewohnt wirkte. Von Elverum und Tynset weiß er jedoch nichts, sodass sie eine unbekannte Verheißung ausdrücken. Elverum vielleicht weniger, wegen der Endung eines Neutrums im Namen. Dafür weckt der Name Tynset umso mehr eine unbestimmte Erregung und Erwartung, wegen des Ypsilons. Wo ein Ypsilon ist, meint der Erzähler zu wissen, da steckt nicht selten ein Geheimnis, oft aber auch nur Mythologie. Jedenfalls sind für ihn die Buchstaben in dem Ortsnamen Tynset gut gewählt und passend zueinander, so dass er im Laufe der schlaflosen Nacht seiner Lust folgt, irgendetwas so zu nennen. Etwas außerhalb des Ortes in Norwegen, dieser Station an der Nebenlinie von Hamar nach Støren. Tynset, dieser schöne fremde Name für ein vermutlich völlig trostloses und vielleicht doch geheimnisloses Nest am Ende der Welt, im Nirgendwo, im Nichts, wird für den Erzähler zur Bezeichnung eines imaginären Fluchtorts und Anlass, sich das Nichts vorzustellen. Das Nichts jedoch nicht als Thema einer damals aktuellen existenzialistischen Philosophie, sondern er meint das geografische oder vielmehr das kosmografische Nichts, den leeren Raum zwischen Bündeln, den Mengen, den Gruppen von etwas, das Unsichtbare zwischen dem Sichtbaren, das Loch im Himmel. Verlangen nach dem Ort, an dem nichts ist und nicht sein kann und nie etwas gewesen ist. In der Nachfolge der von ihm als Brüder empfundenen ersten Sterngucker, Galilei, Kopernikus, Kepler, möchte er das Nichts verstehen lernen als den leeren Raum, durch den man hindurchsieht auf etwas. Nichts sei das, wo Zwischenraum ist und sonst nichts. Aber wie könnte man das Nichts als leeren Raum beschreiben? Offenbart jede Beschreibung nicht immer nur ein bloß herumzuckendes Denken, das schließlich in einem steckengebliebenen Ausdruck endet. Die 1965 nachdenklichste Kritik des Buches kam von Reinhard Baumgart. Gut sei der Name des Autors, gut der des Verlags Suhrkamp und geschmackvoll sei das geschmackvoll gedruckte gebunden und eingeschlagen und sehe wie fertig aus. Halt wie ein Buch, das im Frühjahr 1965 als wichtigster erzählerischer Text angekündigt und auch erwartet worden sei. Aber warum, fragte sich Baumgart, habe er während der Lektüre ständig den Eindruck gehabt, ein unfertiges Manuskript zu lesen, einen zwar hochzielenden, aber doch nur ersten Entwurf. Diesen Eindruck konnte und kann auch heute noch jeder Leser nachvollziehen, allein deshalb, weil Hildesheimer für das ambitionierte Vorhaben der Beschreibung der vorstille rauschenden Leere des Raums sie vielleicht sogar, ohne in Stammelei zu verfallen, durch Erfindung einer neuen Wortmusik sprachlich abzubilden, die radikalen sprachlichen Mittel fehlten, wie sie zum Beispiel dem von ihm verehrten James Joyce zur Verfügung standen. Andererseits sprach und spricht für Hildesheimer, dass er, von Baumgart nicht gewürdigt, die innerhalb seiner konservativen Schreibweise für ihn auftauchenden persönlichen Darstellungs- und Denkprobleme während der Arbeit immer mitreflektierte.
Andrew Marwood sagt, die Antwort des Kunstwerkes richtet sich nach der Frage des Betrachters. Nur eine Frage beantwortet es nicht, nämlich die nach der Wurzel jener seelischen Notwendigkeit, der seine Entstehung verdankt. Mit Gewissheit werden wir nichts von dem erfahren, was im Künstler vorgegangen ist, außer dem Gebot dessen, was in uns vorzugehen habe.
2 Jahre nach Erscheinen von Tynset, 1967, in Vorlesungen an der Universität Frankfurt, hat Hildesheimer zur Erläuterung seines poetisch-poetologischen Konzepts den aus der Musik stammenden, die Übertragung eines vorhandenen Musikstücks in eine andere Tonart bezeichnenden Begriff der Transponierung benutzt. Jeder Text, um ein Kunstwerk zu sein, sei in jeder einzelnen Passage darauf angewiesen, durch Verwandlung des gegebenen Wirklichkeitsstoffs mittels einer durch Sprache hergestellten anderen und neuen Wahrnehmung solche dichterische Transposition zu offenbaren. Sonst sinke er auf die Ebene des bloßen Berichts zurück.
Da im Roman Wirklichkeit die Voraussetzung und nicht das Ziel ist, dient der Roman dazu, bestimmte Konstellationen der Wirklichkeit mit Worten zu verbrämen, nicht aber Wirklichkeit zu schaffen. Im Roman wird nicht definiert, da die Objekte bereits definiert vorgefunden werden. Der Roman beschreibt diese Definition, er macht aus Wahrheit Fiktion.
Wie ich die Musik von Mozart höre, ist sie immer Musik aus Musik.
Weil Hildesheimer Konsequenzen und Ergebnisse seiner Schreib- und Selbstreflexionen für seine eigene literarische Praxis im erwähnten Buchtitel als möglicherweise doch nur vergebliche Aufzeichnungen unverhüllt gekennzeichnet hatte, war man nicht überrascht, dass er 1971, nach dem mit Preisen ausgezeichneten Tynset-Buch und Jahre vor dem Erscheinen dreier weiterer anspruchsvoller Bücher, dem Prosaband Massante, den Mozart-Studien und der fiktiven Biografie über den von ihm erfundenen englischen Kunsthistoriker Andrew Marbot, in einem langen Werkstattgespräch mit dem Bonner Literaturwissenschaftler Dirk Rodewald ohne Umschweife feststellte, dass er letztlich ein Gescheiterter sei. Solche Selbsteinschätzung hat Hildesheimer zwar immer gefeit gegen die luxuriöse und größenwahnsinnige Vorstellung mancher Schriftsteller, für die Zeit nach ihrem Tod mit ihrem Werk eine Spur hinterlassen zu haben. Gleichwohl gab es auch für ihn vor 50, 60, knapp 70 Jahren eine langwährende Gegenwart, in der er seine Schreibarbeit genießen und an ihren Wirkungen auch Freude haben konnte.
Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie hier sind, um mir zuzuhören.
Vor 50 Jahren konnte sich ein Schriftsteller der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit noch sicher sein. Die Literatur verfügte über einen derart unangefochtenen Platz in der Gesellschaft, dass Auszeichnungen wie die Verleihung des bedeutendsten deutschen Literaturpreises, des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, als Zeichen für die Anerkennung der auch durch emotionale Arbeit genährten und entstandenen Autorität eines Schriftstellers wie kleine Staatsakte zelebriert wurden. Damals, vor 50 Jahren, 1966, erhielt Wolfgang Hildesheimer den Preis und galt neben Heinrich Böll und Günter Grass, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt und Günter Eich als aufgenommen in die Reihe der Klassiker der damaligen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Da er sich im Gegensatz zu anderen Autoren aber nie als Berufsschriftsteller mit einer besonderen Identität gefühlt hatte, markierte er in seiner Dankrede seine eigene Position, indem er die Nicht-Identität in Büchners Schreiben und Leben hervorhob.
Dichtung war nicht Büchners Hauptbeschäftigung. Seinem literarischen Schaffen hat er nicht mehr als ein Dreivierteljahr seines Lebens gewidmet. So war es denn auch kein Dichterleben. Eine Entwicklung, die in Perioden zu gliedern ist, hat er nicht durchgemacht. Auch hat er kein Doppelleben geführt, das uns ermöglichen würde, die Hälfte des Dichters separat zu beleuchten. Sein dichterisches Werk ergänzt sein Leben, aber er lebte nicht für dieses Werk. Er war alles in einer Person, politischer Agitator, Wissenschaftler, Schriftsteller, potenzieller Menschenfreund, Menschenverächter aus bitterer Erfahrung. Wesentlich erscheint es mir, dass er sich selbst nicht als Dichter sah.
Wolfgang Hildesheimer sah sich ursprünglich und bis zuletzt als Maler, der als solcher lediglich eine am Ende gut 40 Jahre dauernde Arbeitspause eingelegt hatte, um einige Bücher zu schreiben. Geboren am 9. Dezember 1916 in Hamburg als Sohn einer jüdischen Familie, war er 1933 nach England emigriert und anschließend nach Palästina ausgewandert, wo er in Jerusalem und Tel Aviv eine Tischlerlehre begann, nebenbei Malerei und Innenarchitektur studierte und als Englischlehrer arbeitete. 1937 zurück in Europa besuchte er für einige Monate einen Bühnenbildnerkurs in Salzburg, lebte danach wieder in London mit langen Zwischenaufenthalten in Cornwall, studierte weiter Malerei und Grafik und arbeitete gelegentlich als Bühnenbildner fürs Theater. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erneut in Palästina als englischer Informationsoffizier. 1946 zurück in England, entsandte ihn die Regierung für 3 Jahre als Simultandolmetscher zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, deren abschließende Protokolle er mitredigierte. Er blieb nach 1949 in Deutschland, mietete in Amberg am Starnberger See ein Atelier und versuchte sich als Maler und Grafiker zu etablieren. An einem Februartag 1950 hatte er sich frühmorgens wie immer Mozart-Musik aufgelegt, um sich für seine Malerei in Stimmung zu bringen. Aber an diesem Tag verwandelte sich der Maler Wolfgang Hildesheimer in den Schriftsteller. Wie genau es passiert ist, steht in einem damaligen Brief.
Ich malte genau bis zum 18. Februar 1950 vormittags. An diesem Tag war es in meinem Arbeitszimmer sehr kalt. Ich fror an den Händen und musste in die Nähe des Ofens rücken, wo es aber zu dunkel zum Malen war. Unlustig, die Unlust hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt, nahm ich ein Blatt Papier zur Hand und begann, wider jegliches Erwarten, eine Geschichte zu schreiben. Ihr folgte eine zweite. Und so wurde ich Schriftsteller.
Überraschenderweise hat Hildesheimer Jahrzehnte später mündlich noch eine andere Erklärungsvariante seiner Anfänge als Schriftsteller angeboten.
Ich bin farbenblind und wollte eigentlich Maler werden und habe es auf der Akademie bis zu einem bestimmten Punkt gebracht, an dem ich noch meine Lehrer täuschen konnte, als es um Zeichnen und Collagen und diese Dinge ging. Die Tatsache, dass ich niemals frei in die Farbtöpfe hätte greifen können, hat vielleicht eine Art Trauma hervorgerufen, was ich nicht überwunden habe und was mich dazu veranlasst hat, zu einem anderen Medium zu greifen. Zur Musik konnte ich mich beruflich nicht entschließen und zur Schriftstellerei hat es sich dann entschlossen. Musik hat keinen Gegenstand, sondern ist Subjekt und Objekt in einem. Ihre Botschaft liegt im Medium. Der englische Kunsttheoretiker Andrew Marbot weigerte sich, mit dem jungen Berlioz über Musik zu sprechen. Er sagte, Musik ist eine unübersetzbare Sprache, über deren Grammatik man sprechen kann, deren Bedeutung aber jeder anders versteht. Sollten Sie und ich dasselbe verstehen, so sagt es weniger über die Musik aus, als über unsere Seelenverwandtschaft.
Damals, vor 50, 60, knapp 70 Jahren, galt noch die Feststellung Bertolt Brechts.
Es ist schön, am Morgen wegzugehen, mit den frisch beschriebenen Blättern, zu dem wartenden Drucker, über den summenden Markt, wo sie Fleisch verkaufen und Handwerkszeug. Du verkaufst Sätze.
Hildesheimers Sätze verkauften sich so gut, dass er bald als freier Schriftsteller leben konnte. Seine Sätze waren zwar konventionell gebaut, lasen sich wie makelloses Schuldeutsch, aber gerade diese grammatikalische Strenge seines Stils stellte einen überraschenden Kontrast dar zur inhaltlichen Leichtigkeit seiner bizarr-fantastischen, mit großem Sinn für Abschweifungen, surreales und auch komisch-aberwitziges entwickelten Geschichten und brachte die Inhalte umso leuchtender zum Schweben. Hier schrieb jemand, der nicht, wie Beethoven in der Musik, einen dunklen Teil seiner Person darstellen und auch sich selbst verständlich machen wollte, sondern dieser Autor stand auf der Mozart-Seite, indem er aus dem Spiel heraus arbeitete und in seinen launigen, satirisch-ironischen Geschichten nichts anderes zu leisten versuchte, als etwas Jeweiliges für einen längeren Leseaugenblick jeweils wahr erscheinen zu lassen. Kleine Parabeln, die aufgrund ihres damals ungewöhnlichen intellektuellen Charmes und Witzes in der Nachkriegsliteratur Anfang der 1950er Jahre auffielen und so unterhaltsam wirkten, dass Zeitungen und Zeitschriften sie gerne druckten und der Autor immer öfter in ein Rundfunkstudio gebeten wurde, um sie vorzulesen. Bildnis eines Dichters hieß eine Geschichte.
Der vor einigen Jahren verstorbene Lyriker Silvan Hardemuth stellt eine der seltsamsten Erscheinungen der Literaturgeschichte dar. Denn man darf den Fall eines Mannes, den Verkennung zum gefeierten Lyriker machte, wohl als einzigartig betrachten. Hardemuths eigentlicher Name war Alfons Schwirth. In jungen Jahren bereits offenbarte sich seine außergewöhnliche Urteilskraft in literarischen Dingen. Er benützte sie, um in scharfsinnigen, kritischen Aufsätzen gegen einige Dichter der Jahrhundertwende zu Felde zu ziehen, die er auch tatsächlich bald zum Schweigen brachte. Daraufhin verstummte er zunächst auch, denn er hatte sich seiner Opfer beraubt. Da sich nun keine anderen boten, denn gegen die allgemeine Tendenz der damaligen Literatur hatte er nichts einzuwenden, beschloss er, seine eigene Lyrik zu schreiben, welche er nun genau die Mängel anhaften ließ, durch deren kritische Beurteilung die Kunst seiner bösartigen Feder ins beste Licht gerückt würde.
Die vernichtende Kritik Alfons Schwerts an seiner eigenen, unter dem Pseudonym Silvan Hardemuth veröffentlichten Lyrik hält die Leser aber nicht ab, dem als Person nie öffentlich in Erscheinung tretenden Lyriker Hardemuth in Scharen zuzulaufen und treu zu bleiben. Nach weiteren vergeblichen Versuchen, sein lyrisches Ich öffentlich zu vernichten, resigniert Schwerth als sein eigener Kritiker und Hardemuth bringt es bis zum Nobelpreis. Als allerdings herauskommt, dass Hardemuth und der frühere Kritiker Schwerth identisch sind, fühlt sich die Öffentlichkeit peinlich betrogen.
In wenigen Jahren wird Hardemuth der Vergessenheit anheimgeraten sein. Damit ist dann auch das Andenken Schwerts ausgelöscht, denn die beiden heben sich sozusagen gegenseitig auf. Eindeutig, dass die Musik sich und ihren Hörer dem Boden jener Ratio enthebt, auf dem es Fragen und Antworten gibt. Es heißt aber auch, dass die Musik weniger Mitteilung ist als Hervorrufung und das Hervorgerufene. Hervorrufung, wie sie sich zeitlich vollzieht, und das Hervorgerufene, wenn die Zeit abgelaufen ist und wie das Werk als Ganzes zeitlich hinter uns, als retrospektives Panorama aber vor uns haben.
Lieblose Legenden hieß der 1952 erschienene Band, in dem Hildesheimer seine kleinen satirischen Fabeln versammelte. Er hatte nach den ersten beiden Geschichten einfach weitergeschrieben, reihte auch verschiedene Textsorten aneinander. Neben Kurzgeschichten, den 1953 veröffentlichten Roman »Paradies der falschen Vögel«, Hör- und Fernsehspiele sowie Theaterstücke, wie »Der Drachenthron« 1955 in der Regie von Gustav Gründgens im Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführt, sowie das Stück »Pastorale«, das August Everding 1958 in den Münchner Kammerspielen inszenierte. Trotz solch berühmter Regisseure kam Hildesheimer als Theaterautor, der sich selbst dem absurden Theater zurechnete, über Achtungserfolge allerdings nie hinaus. Erfolgreicher war seine Hörspielarbeit, für die er schon 1955 den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhielt. Und zwei Jahre später konnte er es sich finanziell leisten, seinen Wohn- und Schreibort nach Poschiavo im schweizerischen Graubünden nahe der italienischen Grenze zu verlegen. Nicht aus politischen, sondern gesundheitlichen Gründen, des Klimas wegen. Der Charakter seiner Arbeiten änderte sich zunehmend. Aus dem seit den ersten Veröffentlichungen in den frühen 1950er Jahren hochgelobten Schriftsteller mit dem großen Unterhaltungswert, dem Autor mit der leichten Hand, der hübschen Andeutung, der kaschierenden Freundlichkeit, dem Lausbubenhaften, der Schwabingerei, der handfesten Ironie, war Anfang der 1960er Jahre ein ernster Schriftsteller geworden, ein Schwergewicht, der Autor von Tynset, dessen schwermütig-melancholische Fantasien offenbar den Zeitgeist Mitte der 1960er Jahre ausdrückten und zum beliebten Debattenstoff wurden. Zwar hatte Reinhard Baumgart in seiner Tynset-Kritik ein wenig spöttisch darauf hingewiesen, was früher Weltschmerz geheißen habe, sei inzwischen auf den strengen Namen Entfremdung umgetauft worden. Aber als Wolf Lepenies in seiner 1967 als soziologische Dissertation entstandenen und 1969 als Buch erschienenen Studie »Melancholie und Gesellschaft« den damaligen Diskussionen auf höchstem Niveau zentrale Stichworte geliefert hatte, folgte die Literaturwissenschaft den bald überall in der Gesellschaft aufgestellten Wegmarken und besprach Hildesheimers Werk unter dem Generalaspekt »Entfremdung und Melancholie«. Hildesheimer selbst ließ sich von den damaligen Debatten über sein Werk wenig beeindrucken und führte seine nächtlichen Selbstgespräche in dem 1973 erschienenen Roman »Massante« fort. Wie Tynset, Name eines fernen, imaginären Ortes, diesmal nur in einer Wüste gelegen. Zwei Jahre zuvor, 1971, hatte er Erinnerungen an die in den 1940er Jahren im englischen Cornwall verbrachten Zeiten vorgelegt. Zwar wieder in der Ich-Form erzählt, doch gerade die persönlichsten autobiografischen Erlebnisse hatte Hildesheimer ausgeblendet und stattdessen, wieder typisch für die Schreibrichtung seiner Prosatexte, die Erfahrungen des Anfang der 1970er Jahre schreibenden Ichs ausgestellt. Mit immerhin doch einigen persönlichen Reminiszenzen, wenigstens an frühe Künstlerexistenzträume, als er von Thomas Stearns Eliots Langgedicht »The Waste Land« aus dem Jahr 1922 bis in seine Träume hinein mitgerissen war. Ein Höhepunkt auch das Erlebnis des Surrealismus, zum Beispiel in der Begegnung mit Bildern Salvador Dalís oder Pablo Picassos, als weitere Prägung und Stärkung seines Lebensgefühls, als eigentümlichen Zwang, die Gegenstände aller Umgebungen in einer scharf umrissenen Bedrohlichkeit zu erfahren, so dass Hildesheimer zusammen mit gleichgesinnten Freunden, Cornwall durchstreifend, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Imagination aufzuheben versuchte.
So liefen wir schattenwerfend durch unsere Landschaften. Nicht im Traum, sondern wach und alert auf der Suche nach Found Objects, also den Dingen selbst, die auf den Bildern erst aus zweiter Hand erschienen. Aber wir hatten sie selbst in der Hand. Wir sammelten sie, meist seltsame und suggestive Formen von Strandgut. Da liefen wir und riefen uns neu entdeckte Wortlaute zu, Satzteile, Wendungen. Sie waren von Breton, Éluard oder Aragon. Aber wir riefen sie, als hätten wir sie aus dem Stegreif erfunden, berauscht von ihrem Klang, mehr noch von ihrem Echo in uns und damit von der Macht der eigenen Suggestion.
1971, kurz vor der Schlussredaktion des Textes, hatte Hildesheimer Dirk Rodewald als Herausgeber eines geplanten Edition-Surkamp-Buches über Wolfgang Hildesheimer zur Vorbereitung eines für den Band vorgesehenen und über mehrere Tage in Poschiavo geführten Werkstattgesprächs das Manuskript von »Zeiten in Cornwall« zu lesen gegeben, so dass Rodewald vermutlich auch in Kenntnis einiger Arbeitsspuren im Manuskript sofort eine Besonderheit aufgefallen war und eine der ersten Fragen gleich ins Zentrum führte.
Könnte man sagen, dass Sie Sachen, Gegenstände, Vorgänge zum Beschreiben benötigen, die sich Ihnen jedoch unter der Hand, unter der Schreibhand, zu Widerständen verwandeln?
Richtig, so ist es. Cornwall war für mich insofern sehr wichtig, als ich mir dort zum ersten Mal klar wurde über künstlerisches Handeln und Wiedergabe überhaupt. Andererseits ist es ja tatsächlich so, dass ich im Cornwall-Text kaum vorkomme. Ich versuche, das reflektierende Ich ins Allgemeine zu ziehen, eine Erfahrung mitzuteilen, an der andere teilhaben und mit der sie sich sogar bis zu einem gewissen Grad identifizieren können. Denn was das Ich da mitteilt, beruht ja eigentlich auf der Erfahrung des Schreibens. Das Ich denkt handwerklich im Cornwall-Text. Es ist nicht in bestimmte Sachen verwickelt. Ich hätte autobiografische Details hineinbringen können, aber ich habe sie absichtlich nicht hineingebracht, weil ich nicht zwei Ichs haben wollte. Ich wollte das verarbeitende Ich haben aber nicht das tatsächlich erlebende Ich in seiner Beziehung zu anderen Personen.
Andererseits soll das Cornwell-Ich so weit gefasst sein, dass sich ein Leser mit ihm sogar identifizieren könnte.
Nicht der Leser allgemein, sondern eventuell ein anderer Schriftsteller. Cornwell ist ein Werkstattbericht.
Das heißt aber doch, dass ein solches Ich nicht nur vom autobiografischen sehr weit entfernt ist, sondern dass es, sagen wir mal, ein sehr weiträumiges Ich, dass es fast so eine Art Hohlform von Ich ist, in dem nahezu alles, was ein jeweils anderes Ich ausmacht, Platz haben könnte.
Richtig.
Aber worauf beruht das? Man kann an die These erinnern, dass Ich zunächst einmal eine vom Sprachsystem bereitgestellte Möglichkeit des Sprechens sei, der so etwas wie Personalität von vornherein nicht anzuhaften brauche.
Das ist im Cornwell-Text natürlich nicht ganz der Fall.
Ja, die These ist doch ziemlich radikal. Immerhin denke ich an die Cornwell-Stelle, an der Sie als jetzt Ich-Schreibender ein Ich sehr entschieden kritisieren, nämlich das Maler-Ich aus Cornwells Zeiten. Dort sagen Sie, dass wahrscheinlich der Begriff, den jenes Maler-Ich von Transposition hatte, zu simpel gewesen sei.
Das Scheitern im Maler sollte eben auch stellvertretend für das Scheitern meiner künstlerischen Aktivität überhaupt sein. Das heißt, es ist eigentlich ein vollzogenes Scheitern, diese ganze Aufzeichnung von Cornwell. Für mich hätte der ganze Text keinen Wert, wenn er nicht wahr wäre. Und das Ich natürlich auch wahr, das Eingeständnis des Scheiterns. Das scheint mir ein wesentliches Element an mir. Ich sehe mich in gewisser Weise als einen Gescheiterten. Und das ist nun wieder ein wesentlicher Impuls. Ich habe kein Schriftsteller werden wollen und betrachte mich auch heute noch nicht als Schriftsteller.
Den Kern seiner Schreibprobleme im Zusammenhang seiner langjährigen Erfahrungen hat Hildesheimer im Cornwell-Text auf folgenden Punkt gebracht.
Ich denke gern, was ich in wachen Augenblicken, in jenem Zustand also, in dem die Selbstkritik ihre Pflicht tut oder tun sollte, nach dem Schreiben, bei der Korrektur des Manuskripts, bei der zweiten oder dritten Fassung, beim Revidieren der Maschinenseiten, beim Lesen der Fahnen oder des Umbruchs vorfinde, all das ist zweite Wahl. Das Wesen der Eintragungen erster Wahl ist, dass sie nicht gemacht werden. Ihr Material zieht durch den Kopf, ohne Aufheben oder Widerstand. Zu einer falschen Stunde oder in der tiefsten Nacht oder während des Autofahrens im dichten Verkehr oder auf einsamen Straßen, an einem Kreuzweg, an dem es unheimlich, oder an einer Kreuzung, an der das Anhalten unmöglich ist, oder an einer gefährlichen Stelle oder in Gesellschaft. Es kommt und bietet sich an und entschwindet sofort, immer zu Zeiten, in denen eine Eintragung nicht opportun oder ausgeschlossen ist. Oder wenn ich mich nicht entschließen kann, den Kopf aus den Kissen zu heben, Licht anzudrehen, ein Schreibgerät zur Hand zu nehmen. Dazu kommt die Befürchtung, dass die Aktion des Eintragens ihr Objekt verjage, dass ich irgendeinen willkommenen Zustand, irgendeine Untätigkeit unterbreche, einen Wachtraum jäh abschneide, um die Bilder festzuhalten. Nur um diese Bilder in der Ferne entschwinden zu sehen und mit ihnen ihre Wirkung und ihren Wert. Ein paar Mal habe ich mich in der Nacht zu dem Versuch aufraffen können. Die Eintragungen waren am nächsten Morgen banal oder sinnlos, wenn nicht gar unverständlich. Es fehlte der Kontext, das Vorher und das Nachher, das Hineingleiten in den Ort oder zu dem Augenblick, den ich hatte festhalten wollen. Daher: Nicht alle Eintragungen sind zweiter Wahl. Die Wahl ist nicht gegeben. Eine Eintragung ist nichts anderes als die Verarbeitung des in unbewusster und damit unfreiwilliger Vorwahl bereits gesiebten Stoffes. Das Erlebnis selbst entzieht sich der Eintragung. Es wehrt sich dagegen, zu Geschriebenem zusammenzuschrumpfen. Alles Mitteilbare ist zweitrangig. Und erst auf der Ebene des Zweitrangigen entscheidet sich, ob es dennoch mitteilenswert bleibt oder nicht.
In den Prosatexten hatte Hildesheimer sein im eigenen Verständnis wesentliches Thema erschöpfend behandelt und, nach seinen Worten, erledigt.
Ich habe in meiner Linie als Schriftsteller eigentlich nur immer ein Thema gehabt, in dem ich mich als Substitut eigentlich behandelt habe, eine bestimmte psychologische Entwicklung. Es wäre mir kaum jemals möglich gewesen, nicht in der ersten Person Singular zu schreiben. Und diese Ich-Figur, diese erste Person Singular, habe ich angefangen mit dem Prosastück Vergebliche Aufzeichnungen, schon in die lieblosen Legenden angedeutet, dann im Tinset weiter behandelt und in Masante buchstäblich in die Wüste geschickt. Nun bin ich also dieser Person ledig, ich habe sie nicht mehr. Ich kann sie nicht aus der Wüste zurückholen, sie ist weg.
Frei geworden von dem Ich-Erzähler, der ihm in seinen intellektuellen Prosa-Spielbüchern immerhin geholfen hatte, mit und in diesem Ich einige Lebenserfindungen auszuprobieren und zugleich ihre Vereitelungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund innerer Lebensverhinderungen vorzuführen, wandte sich Hildesheimer der Musik zu, der neben der Malerei und vor der Literatur schon immer seine größte Aufmerksamkeit gegolten hatte. Musik, nach der von Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelten Vorstellung als arithmetisches Exerzitium der Seele, wobei diese sich nicht bewusst ist, dass sie zählt.
Wir haben viele und verschiedenartige Äußerungen über die Wirkung der Musik, also über das, was sie tut. Aber über das, was sie ist, haben wir gewiss keine bessere als eben diesen Satz. Dabei ist auch er rätselhaft und geheimnisvoll und irgendwie scheint er auch nicht völlig stimmig. Wenn wir uns darauf einigen, dass die Seele exerziert, so hat sie doch als Inbegriff aller Bewusstseinsregungen selbst kein Bewusstsein, denn das, was ist, ist nicht identisch mit dem, was dieses Seiende hat. Die Seele ist nicht der Ansatz unseres Fühlens, Denkens und Handelns, sondern wir bedienen uns ihrer unbewusst als Membran und Filter unseres Befindens und Empfindens. Sie zählt also nicht aus eigener Initiative, sondern wir lassen oder vielmehr unser Unbewusstes lässt sie zählen. Unser Bewusstsein hört aber nicht das Zählen, sondern sein Objekt, die Musik. Die Einordnung vollzieht sich also nicht, wie im Falle der wirklichen Arithmetik, durch den Verstand, sondern wiederum durch die Seele. So zumindest verstehe ich den Satz. Dass er die Ratio nicht völlig befriedigt und dennoch wunderbar bleibt, erscheint mir symptomatisch für seinen Gegenstand, die Musik.
Vor dem Hintergrund solcher Auffassungen schrieb Hildesheimer ein 1977 erschienenes Mozart-Buch. Ein in freien Assoziationen entwickelter, wuchernder, sehr subjektiver und sein besonderes Interesse an der Jahrtausendfigur stets verratender Großessay. Als Versuch einer Wiederherstellung von Mozarts Leben im Sinne der Reinigung eines im Laufe der Jahrhunderte mehrfach übermalten Freskos.
Mozart war gesellig bis zur Narretei, manchmal manisch agitiert. Doch in seiner absoluten Musik spricht er nicht zur Mitwelt. Beethoven war kompromisslos, elitär und ungesellig, aber in seiner Musik sprach er zur Mitwelt. In allem war er seiner selbst höchst bewusst. Mozart dagegen hatte kein Konzept von sich, bis er kurz vor seinem Tod zu verstehen begann, wer er gewesen war und dass er sich an eine undankbare Welt verschwendet hatte. Anders also als Beethoven, der die Menschheit ansprach, von der er sich ausgeschlossen fühlte, hatte Mozart die Fähigkeit, auf eine Bewertung seines Ichs gänzlich zu verzichten. Er hat sich niemals als einen Menschen gesehen, der Mitleid erheischt, außer natürlichen Briefen an seine Gläubiger. Die pathetische Gebärde eines Beethoven fehlte ihm.
Zwei Jahre nach Erscheinen der letzten Prosaarbeit Massante und zwei Jahre vor Veröffentlichung der Mozart-Studien hatte Hildesheimer im April 1975 in einem an mehreren Universitäten in Irland gehaltenen Vortrag das Ende der Fiktionen ausgerufen. Die Zeiten der großen Romanciers seien vorüber, denn die Gegenwart werde keinen Schriftsteller mehr hervorbringen oder erhalten, der sich inmitten von anwachsendem und unvorhersehbarem Chaos niederlasse, um ein zeitloses Konzept zu verwirklichen. Deshalb, und natürlich, weil er seine eigene Prosaarbeit für abgeschlossen hielt, konnte er sich Mozart zuwenden und die Legenden und Fiktionen seines Lebens und die Erfindungen in seiner Musik sowohl voneinander unterscheiden als auch zusammenbringen, weil er eben keine klassische Biografie schreiben wollte, sondern die Studien als Werk der Literatur anlegte, gemäß der alten und für Hildesheimer weiterhin geltenden Ansicht, Literatur habe die Funktion, nicht Wahrheit zur Fiktion, sondern Fiktion zur Wahrheit zu machen, indem sie Wahrheit aus Fiktion kondensiert. Insofern war das Mozart-Buch, Hildesheimers größter Erfolg beim Publikum, keine wirkliche Überraschung. Aber dass er nach Ausrufung des Endes der Fiktionen und dem ausdrücklich nicht als Biografie konzipierten Mozart-Buch doch noch ein Buch der Fiktion schrieb und gleich der reinsten Art, hat verblüfft. Es war ein Buch über den englischen Kunsthistoriker Andrew Marbot, im Untertitel diesmal Biografie genannt. Und natürlich hatte niemand vorher etwas von diesem Marbot gehört. Und man konnte ihn auch nicht kennen, denn Hildesheimer hatte diese Figur erfunden und eine fiktive Biografie erdacht. Um Marbots Talent unter Beweis zu stellen, inszenierte Hildesheimer einen intellektuellen Streich nach dem anderen, wenn er zum Beispiel Marbot lange vor Sigmund Freud zum Vorläufer einer psychoanalytisch geschulten Kunstbetrachtung ernannte und seine eigenen Hildesheimers Lese- und Schreiberfahrungen auf diesem Gebiet derart in die Biografie hineinschmuggelte, dass er Forschungsergebnisse Marbot zuschrieb, indem er sie aus dem deutschen Hildesheimer Original ins Englische übersetzte und abdruckte. Eine erfundene Biografie als fiktive Autobiografie des Schriftstellers Wolfgang Hildesheimer, in der die erdachte Figur Marbot nach all den Reisen durch halb Europa natürlich im italienischen Urbino, denn Hildesheimer besaß dort seit 1968 einen zweiten Wohnsitz, sich zum ersten Mal ein festes Zuhause einrichtete, um eines Tages, erst 29-jährig, das Haus zu verlassen und nie mehr wiederzukommen. Er habe sich weggewischt, notierte Hildesheimer. Der letzte Coup in dieser Biografie, die dem Autor noch einmal große Aufmerksamkeit einbrachte. Noch größere Aufmerksamkeit fand Hildesheimer, als er 3 Jahre nach Erscheinen des Marbot-Buchs 1984 verkündete, seine Erklärung vom Ende der Fiktionen nun selbst derart ernst zu nehmen, dass er seine literarische Arbeit einstelle. Es war zugleich eine Verabschiedung der Geste des Schreibens, die Hildesheimer, auch wenn er sich nie als Berufsschriftsteller fühlte, gleichwohl mit hochgehalten hatte. Was war aber nun wirklich passiert? Auch Wolfgang Hildesheimer, mit seinem melancholischen, mögliche künftige Schrecken in Betracht ziehenden Grundpessimismus, hatte 1966 bei Entgegennahme des Georg-Büchner-Preises und in seinem Dank an die Öffentlichkeit fürs Zuhören noch nicht voraussehen können, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich bald von der Literatur abwenden und die Bereitschaft, den Schriftstellern zuzuhören, rapide abnehmen würde, weil durch die Entwicklung der elektronischen Medien das tradierte Bild der Öffentlichkeit sich immer mehr auflöste, es den summenden Markt, von dem Brechts Gedichtzeilen erzählten, in der alten Form deshalb auch nicht mehr gab, und die Literatur nach früherem Verständnis das Gedächtnis der Menschheit und Ausdruck dessen, was die Menschheit eines Tages nach ihrem Verschwinden von sich hinterlässt, vielmehr auf den Abschreibeetat geriet. Wollte man eines Tages rückblickend diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit beschreiben, könnte man von der kurz nach Hildesheimers Darmstädter Dankrede von Hans Magnus Enzensbergers 1970 in dem Essay »Baukasten zu einer Theorie der Medien verkündeten Prophezeiung« ausgehen, dass die elektronischen Medien das Buch ablösen würden und jeder Leser zum Autor werde, der innerhalb der neuen Medien als einem offenen System der totalen Kommunikation jederzeit und überall alles sagen kann. Was damals von Enzensberger als utopisches Spektakel inszeniert wurde, ist längst Wirklichkeit geworden, weil jeder heute in seinem Privatbereich über das technische Potenzial verfügt, um dauernd Informationen zu produzieren und zu reproduzieren und mit anderen auszutauschen, sodass wichtige Informationen auch nicht mehr verheimlicht werden können. Andererseits darf heute jeder aber eben auch alles sagen und den privatesten Müll seines verkrümelten Ichs im Internet ablegen und ihn vielleicht sogar noch für abbauresistent halten, sodass die Welt erfüllt ist vom Lärm eines ungeheuer diffusen Stimmengewirrs. Dagegen kann man in einem Buch von Maurice Blanchot die auch von Wolfgang Hildesheimer geschätzte Idee und Mahnung lesen.
Ein Schriftsteller ist der Mensch, der diesem Lärm Schweigen gebietet. Und ein literarisches Werk ist für jeden, der einzudringen versteht, ein ergiebiges Weilen in der Stille. Eine feste Schutzwehr und eine hohe Mauer gegen die redende Unermesslichkeit, die auf uns einredet und uns dabei uns selber abwendig macht. Wenn in diesem imaginären Tibet, wo niemand mehr an den heiligen Zeichen zu erkennen wäre, alle Literatur aufhörte zu reden, so litten wir Mangel an Schweigen. Und vielleicht wäre es dieser Mangel an Schweigen, der das Verschwinden der Literatur offenkundig werden ließe.
Dem Lärm der Welt meinte Wolfgang Hildesheimer am Ende, das Schweigen seiner Literatur nicht mehr entgegensetzen zu können. Er begründete die Einstellung seiner literarischen Arbeit nicht nur mit dem Ende der Fiktionen, an das er auch persönlich durch Ausschöpfung seiner Motive innerhalb seines Zentralthemas mit dazugehörenden Unterthemen gelangt sei, sondern erklärte, zur Empörung vieler seiner Kollegen wie Peter Handke, die Hildesheimer Endzeitgerede vorhielten, alle Literatur für sinnlos angesichts ruinöser Veränderungen der Weltzustände, zum Beispiel durch die immer schneller fortschreitende Zerstörung der Natur, durch Verbrauch aller Ressourcen im Zuge einer fortschreitenden Industrialisierung und Technisierung. An die Vorstellung, die Menschheit schaffe noch einmal die Kurve in eine neue Kultur, die ein neues Gleichgewicht mit der Natur und dem ganzen Erdball herstelle, mochte Hildesheimer nicht mehr glauben und hielt dagegen, dass das früher oft schon prophezeite Verschwinden des Menschen wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand für die nahe Zukunft wahrscheinlich geworden sei. Viel früher werde die Literatur verschwinden, meinte er sicher zu wissen, und prophezeite,
dass es keine Leser mehr geben wird, dass wir uns in der nächsten oder in der übernächsten Generation damit zu befassen haben, ich rede von wir, ich meine jetzt die Menschheit, zu befassen haben mit dem Überleben. Dass also für Fiktionen gar keine Zeit mehr bleibt, ganz abgesehen davon, dass das Objekt dieser Fiktionen gar nicht mehr bekannt sein wird. Das heißt, ich meine, wir werden die Zeiten gar nicht mehr verstehen, die man jetzt beschreibt.
Alte Bilder drängten sich Hildesheimer auf. Die Menschheit taumelt blind durch ein Labyrinth, dessen Eingang, Ausgang und Struktur keiner kennt. Und das nennen wir Geschichte. Die Menschheit unterwegs auf einem Schiff, das ziellos auf dem Meer umhergeworfen wird, bevölkert von einer Mannschaft, die lachend und tanzend nur den eigenen materiellen Vorteil und den nächsten Spaß-Event im Sinn hat, bis Gottes Zorn die gröhlende Besatzung ins Meer stößt, damit endlich wieder Schweigen herrsche. Ein düsteres Schlusswort, mit dem sich Hildesheimer kurz vor seinem Tod am 21. August 1991 von seinem Publikum verabschiedete, in einer letzten öffentlichen Veranstaltung in der Klosterkirche im schweizerischen Königsfelden, wo er zur Musik von Mozarts Requiem eine Fluch- und Hassschrift vortrug.
Requiem aeternam dona eis domine. Gib ihnen die ewige Ruhe, Herr. Wem soll hier die ewige Ruhe gegeben werden? Allen den Verächtern menschlichen Maßes und menschlicher Würde, den Mördern unserer Erde, den Schreibtischtätern und ihren Handlangern, den Ausbeutern und Plünderern unseres Planeten. Lass dies kein Requiem für sie sein, Herr. Nicht für die skrupellosen Schänder, die Verseucher der Ebenen, Verplaner der Gebirge, Verunreiniger der Gewässer, Verpester der Sphären. Nicht für jene, die uns ewige Verlierer manipulieren und berauben. Nicht für diese Zyniker, die Nutzbarmacher und Rationalisierer, die unter dem Deckmantel der Erschließung unsere Welt mit Umsicht und System zunichte machen. Herr, kein Requiem für Sie. Ihnen soll das ewige Licht nicht leuchten. Domine, ne dona eis pacem. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe nicht.
Das Ende von etwas. Über einige Motive Wolfgang Hildesheimers zu seinem 100. Geburtstag. Von Christian Linder. Es sprachen Bernd Hahn, Walter Gontermann, Simon Roden. Ton und Technik Roman Weingart. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.